in meiner Tätigkeit vorher war ich bereits der Vater, der wusste, mir sind die Kinder wichtiger als meine Karriere, weil meine Kinder habe ich bis zum Ende meines Lebens und meine Firma kann pleite gehen, meine Kollegen können mich rausschmeißen, Anführungszeichen. Alles kann passieren. Corona, Lockdown, ja, aber meine Kinder sind immer da. Deswegen musste das für mich immer Priorität haben.
Lebenskunst, der Podcast für die zweite Lebenshälfte. Gesund und bewusst bis zum Schluss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebenskunst-Podcast für die zweite Lebenshälfte. Ich bin Isabel Brander und möchte dich mit diesem Podcast zu einem gesunden und bewussten Lebensstil inspirieren, der es dir ermöglicht, dein Altwerden bei bester Gesundheit zu erleben. Wie schön, dass du wieder dabei bist bei einem weiteren sehr inspirierenden Interview. Und in dieser Folge wird Lebenskunst und Papa sein ganz groß geschrieben, denn mein Interviewgast David Polte reist aktuell mit seiner Familie im Wohnmobil durch Europa. Ja, während die meisten Deutschen Stay Home seit über einem Jahr sehr wörtlich nehmen, gibt es immer wieder Menschen, die weiterhin einfach ihr Ding machen und ihre Träume umsetzen. Und zu den Letzteren gehört mein Gast David, der ein echter Lebenskünstler ist und anscheinend schon immer vieles anders gemacht hat als andere. Ja, und David und ich, wir kennen schon ein paar Jahre, und zwar aus einem Business-Netzwerk mit dem Namen Intrinsify. Wenn du dich für Führung und Organisationsentwicklung interessierst, dann schau mal auf deren Webseite. Ich verlinke sie natürlich in den Shownotes. Nur kurz dazu, vielleicht hast du mitbekommen, dass in den vergangenen Jahren eine sogenannte New Work-Welle die Wirtschaftswelt erobert hat. Also vor allem die Digitalisierung hat ja unser aller Leben ja von Grund auf verändert, was sich vor allem in der Wirtschaft und die Art und Weise, wie wir arbeiten, zeigt. Es wird jetzt zu weit führen, genau darauf jetzt spezifisch einzugehen, aber vielleicht mal kurz, also eine Schlussfolgerung, die so intellektuelle Vertreter zum Beispiel aus der Soziologie oder auch Ökonomie natürlich daraus gezogen haben, ist, dass hierarchische Organisationen nicht mehr zukunftsfähig sind, weil sie zum Beispiel zu langsam seien oder auch innovationsfeindlich und auch nicht dem menschlichen Naturell entsprechen würden. Ja, so Hierarchien, in denen so ein Command-and-Control-Führungsstil herrscht, die sind demnach Old Work und nicht zukunftsfähig. Und Organisationen, wo eher so eine Selbstorganisation und auch Innovation im Fokus stehen, die sind dann eben New Work. Gepaart mit dem Luxus, dass wir uns jetzt in einer digitalisierten Welt alle die Frage stellen dürfen, was wir eigentlich wirklich, wirklich wollen und nicht einfach nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja, schöne neue Welt sozusagen. Und David und ich haben den Hype darum jahrelang voll mitgemacht und irgendwann festgestellt, ja, führt irgendwie auch nicht ins Paradies. Und dann haben wir das Thema für uns abgehakt und jetzt geht jeder für sich eben seine Wege. Und ja, nur damit du eben verstehst, woher David kommt und du dich im Gespräch, im Interview abgeholt fühlst, habe ich das jetzt hier nochmal ein bisschen ausführlicher erwähnt. Und wenn eben der ein oder andere Begriff auftaucht, den wir da nennen, der stammt dann eben aus der Welt, die David und ich ein paar Jahre gemeinsam geteilt haben. So, nun zurück zu David. Also David, so empfinde ich ihn zumindest, ist immer schon irgendwie seiner Zeit voraus gewesen und wirkt auch mit seinen 32 Jahren unglaublich lebenserfahren und weise. Ich nehme ihn einfach als Gestalter seines Lebens wahr, indem er immer wieder Dinge möglich macht, die andere für unmöglich halten. Und das passt so schön in diese Stier-Venus-Energie, die wir gerade haben, bei dem es eben unter anderem auch um Flexibilität und Wandel geht, was eben Stier-Venus wahnsinnig schwer fällt, weil Stier-Venus gerne Besitztümer anhäuft. Das Eigenheim geht vor alles und sehr den materiellen Wohlstand auch schätzt. Und deshalb finde ich es eben so wahnsinnig inspirierend, von David zu erfahren, wie es ist, monatelang mit einer vierköpfigen Familie auf kleinstem Raum und auf Reisen eben zu leben. Und das dann auch noch unter erschwerten Bedingungen. Und David geht außerdem total in seiner Papa-Rolle auf. Das ist das große Thema dieser Folge. Und er geht aber auch sehr in seine Arbeit auf. Und das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das ist für Mütter ja ein großes Thema. Und Frauen bekommen dafür heutzutage reichlich Unterstützung und haben einfach Anlaufstellen inzwischen. Ja, sie haben Vorbilder, sie haben Communities. Und Väter stecken da noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und David ist es eben ein Anliegen, Väter dabei zu begleiten, der Vater zu werden, der sie wirklich sein wollen. Und dabei anzuerkennen, dass sie eben auch gerne im Job Vollgas geben wollen. Also kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Ganz spezielle Art und Weise. Es ist ein sehr vielschichtiges Interview geworden. Und wenn du noch jüngere Kinder haben solltest, dann hör dir diese Folge unbedingt an und leite sie auch gerne weiter an Väter und Mütter in deinem Umfeld. Ich finde, das sollte jeder hören. Los geht's mit David Polte. Herzlich willkommen, lieber David, in meinen Lebenskunst-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du auf deiner Reise nicht nur Internet, sondern auch die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen.
Hallo Isabel, ich freue mich auch.
Ja, es sieht großartig aus, da wo du bist. Vielleicht magst du uns mal erzählen, also wo bist du gerade, wo kommst du her und wo soll es hingehen?
Wo bin ich gerade? Ich bin in Andalusien, in der Nähe von Vejer de la Frontera. Warum? Wir sind seit Oktober, meine Freundin und unsere beiden Kinder, im Wohnmobil unterwegs. Und wir sind losgefahren in Heidelberg, da wohnen wir nämlich eigentlich. Und waren 4 Monate in Portugal und sind jetzt seit etwa 7 Wochen hier in Südspanien. Und heute ist der erste Tag, wo es geregnet hat und der Himmel Wolken verhangen ist. Das hat für uns aber den Vorteil, dass der Hintergrund nicht so unglaublich überbelichtet ist.
Also wenn du es jetzt vielleicht nicht gesagt hättest, hätte ich es gar nicht geglaubt. Es sieht wundervoll aus, auch mit dem T-Shirt und so.
Ja, warm ist es zum Glück. Vielleicht noch ansonsten zur Einordnung. Ich komme ursprünglich aus Lübeck. Ich bin 32 Jahre alt und habe was ganz Abgefahrenes studiert. Philosophie und Kulturtheorie und danach einen ziemlich wilden Lebenslauf hingelegt, über den wir bestimmt noch sprechen werden.
Ja, definitiv. Ach krass, ich habe dich nie gefragt, wie alt du bist. Du bist ja dann doch mal deutlich jünger als ich auf jeden Fall. Und zweifacher Vater. Also genau. Ja, hast du dich schon früh ranbegeben, aus heutiger Sicht, ne? Früh ranbegeben.
Ja, wir haben da eine Anekdote zu. Wir haben uns kennengelernt und es gibt ja so einen Tipp von im Thema eine gute Beziehung führen. Und der heißt, man soll über wichtige Themen gleich am Anfang sprechen. Irgendwie, wer macht Karriere? Wollen wir Kinder? Wie ist es mit dem Sexleben und so weiter? Und wir haben nicht alle davon abgehandelt, aber das Thema Kinder haben wir gleich besprochen und haben beide wollten eine Familie. Und dann waren wir nach Hamburg gezogen, da war ich 26 und meine Freundin auch. Und dann haben wir gesagt, jetzt gucken wir mal, ob wir Kinder kriegen können. Zack, ging's los. Und die ersten Jahre waren sehr anstrengend. Es war ist jetzt mit dem zweiten Kind witzigerweise viel einfacher.
Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Ihr seid wahrscheinlich ein bisschen in Übung. Auf der anderen Seite natürlich mit 4 Personen jetzt auch auf so engem Raum im Wohnmobil diese Reise umzusetzen. Was würdest du denn sagen, bevor wir jetzt auch auf deinen beruflichen Werdegang auch eingehen, Was ist denn gerade eher wichtig mit eurer Reise zu viert mit kleinen Kindern? Ist es eher die Planung oder ist es eher die Lockerleichtigkeit, die euch durch diese Zeit trägt?
Das ist eine gute Frage. Letzten Endes ist es so, wer nicht plant, kommt nirgendwo an. Also der kommt halt irgendwo an, aber nicht da, wo er vielleicht hin will. Und wenn wir glauben würden, wir können einen Plan machen in der aktuellen Zeit, dann würden wir Gott nur zum Lachen bringen. Das heißt, was wir planen müssen, ist sowas wie Kinderzeit. Das heißt, wo wir alle zusammen was spielen. Ansonsten kommt zu schnell so eine Art Alltag. Was wir auch planen müssen, ist Paarzeit und was wir konkret umsetzen müssen, ist Sport und sowas und eben Zeit für jeden Einzelnen, damit man nicht sich zu sehr auf den Geist geht. Was wir aber nicht planen können, ist, wo fahren wir hin? Weil wir nicht wissen, was uns wo gefallen wird, was an Schwierigkeiten auftritt, was an Terminen irgendwie kommt bei mir oder auch bei meiner Freundin, die noch Medizin studiert. Zwar jetzt nicht aktiv, aber so Kleinigkeiten sind immer mal. So, und da, und dann die ganzen Corona-Regeln, da macht es einfach keinen Sinn, oder? Wir haben Freunde besucht hier ganz in der Nähe von der portugiesischen Grenze und wollten die einen halben Nachmittag besuchen. Dann haben wir uns aber so gut verstanden, dass wir 5 Tage da waren, weil die uns auch nie weggelassen haben. Das war total toll für die Kinder. Beide konnten dann halt Deutsch sprechen, deren Kinder und unsere Kinder. Der Kleine kann noch nicht, aber wir Erwachsenen hatten eine tolle Zeit. Also diese Offenheit dafür, was kommt, und nicht jetzt zu sagen, wir haben die und die Länderliste und die arbeiten wir jetzt irgendwie, kostet es, was es wolle, ab, ist total wichtig. Und von Tony Robbins gibt es den schönen Satz, wer seine Freuden nicht plant, der darf dann hinterher nicht unglücklich sein, wenn sie nicht gekommen sind, so ungefähr. Und deswegen planen wir bestimmte Zeiten ein. Ja, so kann man es sagen.
Ja, du hast gerade schon ein bisschen hier die Corona-Regeln und so angesprochen, ne? Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, jetzt um diese Zeit durch Europa zu reisen? Und wie aufwendig ist es tatsächlich im Vergleich zu dem, wenn das jetzt alles nicht so wäre?
Ja, wir haben, dazu gehe ich mal ein bisschen in der Geschichte zurück, weil was wir uns erfüllen, ist ein Riesentraum. Das kann man wirklich so sagen. Und das kann ich auf vielen Ebenen wirklich auch erleben und belegen, dass das so ist. Und diese Traumerfüllung fängt vor bestimmt 6 oder 4 Jahren oder so an, wo wir zusammen auf so einen Artikel gestoßen sind, der durchs Netz ging, wo so ein Großvater seinem Enkel irgendwie 17 Tipps gibt für sein Leben. Und einer davon ist, geh reisen, weil das erweitert den Horizont. Und das wollten wir schon immer und haben das dann zum Anlass genommen, zu überlegen, okay, wenn wir jetzt die nächsten Jahre machen, wir wollen reisen gehen. Schwupps, waren die nächsten Jahre um und wir waren aber nicht reisen, weil wir haben ein Kind bekommen, haben die Jobs gewechselt, und Angie hat angefangen zu studieren, wir sind nach Hamburg gezogen und hin und her wieder nach Heidelberg gezogen. Das war, und dann haben wir gemerkt, oh, jetzt kommt Nora bald in die Schule. Angie hatte mich schon, also meine Freundin hatte mich schon länger darauf hingewiesen, dass Nora bald in die Schule kommt, und irgendwann hat es bei mir auch Klick gemacht. Ich habe verstanden, ja, das heißt, dass nächstes Jahr muss losgehen, wenn wir längere Zeit ohne Schulpflicht unterwegs sein wollen. Und dann habe ich es umgesetzt. Das heißt, dann habe ich bei der Firma ein Jahr vorher Bescheid gesagt, dass wir dann weg sind. Und wir waren beim Reisebüro eine Woche vor dem ersten Lockdown und wollten nach Neuseeland fliegen und Australien. Und da noch keine Rückflüge buchbar waren, haben wir nicht gebucht. Dann kam Corona und wir waren zu Hause, hatten das kleine Baby. Im ersten Lockdown, das war für uns alles in Ordnung. Nur Fliegen ging nicht mehr. Und dann haben wir überlegt, was können wir jetzt machen? Und Hotels sind zu, die Wohnwagen wollen wir nicht, also bleibt Wohnmobil. Da sind wir quasi in unserer eigenen Quarantäne, wenn wir wollen. Und können vor den Corona-Regeln wegfahren, wenn man so möchte. Und dann haben wir das umgesetzt und wir waren nie vor einem Wohnmobil. Das heißt, glücklicherweise kann ich überhaupt nicht beurteilen, wie das Reisen ohne Corona gewesen wäre mit 2 Kindern. Und da kleine Kinder ohnehin nicht in Museen wollen oder in teure Restaurants oder frag mich was, ist eigentlich gerade egal. Wir können an den Strand, da können die sich bewegen, ohne vor ein Auto zu kommen. Wir können bei schönen Stellplätzen stehen, wo wir keine Maske tragen müssen, weil es Privatgrundstück ist und weil da halt kaum Menschen sich treffen. Hier sind jetzt nicht viele Leute, 2 Autos. Und deswegen ist es, glaube ich, 100-mal einfacher Corona-technisch, als viele Leute denken. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche wie ohne, weil die Länder sind ja auch nicht so wie ohne Corona. Mhm. Ja, die Kultur ist ja eine andere durch diese Einschränkung.
Ja. Kann es sein, dass ihr viel mehr für euch seid? Also ich kann mir vorstellen, dass Strände und Innenstädte jetzt nicht wahnsinnig überfüllt sind. Du hast vorhin gesagt, da wo ihr jetzt seid, haben Restaurants geöffnet. Wahrscheinlich hat es auch Vorteile, oder?
Ja, das ist wirklich genau ein Punkt. Wir erleben sowohl, wie wir das Land natürlich nicht so erleben, wie es normalerweise ist, erleben wir es gleichzeitig wiederum ohne Touristen, was ein Riesengeschenk ist. Das heißt, Strände sind leer, viele Orte, wo man sonst keinen Parkplatz kriegt, kann man einfach hinfahren, ist kein Mensch da. Es ist teilweise skurril und teilweise wunderschön. Das ist eine, so gesehen eine ganz besondere Erfahrung.
Wie habt ihr das beruflich gelöst? Also du hast ja gerade gesagt, deine Freundin studiert noch. Von dir weiß ich eben, weil wir uns aus einem Business-Netzwerk kennen. Mhm. Du hast bereits sehr verantwortungsvolle Positionen bekleidet. Und wie ist es da für euch gewesen von der Idee her, von der Planung her, nicht nur eure Tochter in Betracht zu ziehen, dass sie in die Schule muss, sondern auch, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, sich so eine Auszeit zu gönnen und sich einen Traum zu erfüllen?
Ja, super Frage. Wie fange ich da denn an? Also, es sind ja auch mehrere Fragen in der Frage.
Dafür bin ich bekannt.
Genau, also in der Frage, wann machen wir das, tauchte die Situation auf, dass wir wussten, wir wollen noch ein zweites Kind bekommen. Das Studium meiner Freundin konnten wir pausieren. Das heißt, sie hat ein Urlaubssemester und in dem Urlaubssemester kann sie noch gleichzeitig Vorlesungen machen, die essentiell sind, die also wenig Aufwand sind, aber total hilfreich hinten raus, wenn man sie schon mal weg hat. Das heißt, sie hat eigentlich so gut wie gar gar nichts zu tun fürs Studium. Kommen wir zu meiner Arbeit. Das ist, glaube ich, so gerade in, also so von der mentalen Schiene die schwierigste Frage, weil ich schon ambitioniert bin. Das heißt, dadurch war ich jetzt die letzten Jahre mit in einer erweiterten Geschäftsleitung und das hat mich ziemlich gefordert. Gleichzeitig gibt einem das diese Bestätigung, Anerkennung, frag mich was, wenn man Karriere macht. Und das heißt, ich konnte längere Zeit auch nicht loslassen, sonst wären wir vielleicht schon früher losgefahren. In dem Moment, wo mir klar wurde, jetzt kommt Nora bald in die Schule, war das mehr oder weniger das bei mir immer so, von heute auf morgen kein Thema mehr. Das heißt, ich habe dann entschieden, okay, dann machen wir das, habe das auch gleich kommuniziert. Das war wiederum in meiner Firma, in der ich war, kein so großes Thema, weil wir da offen mit sowas umgegangen sind. Das heißt, da musste ich jetzt nicht Angst haben, dass mir da irgendwelche Nachteile draus erwachsen. Wobei es mir am Ende auch egal gewesen wäre. Warum? Ich habe den Glaubenssatz, dass ich ja jetzt Zeit habe mit meinen kleinen Kindern. Und auf mein ich mache mir immer bewusst, dass, nehmen wir mal an, das ist das Leben und dein Podcast spielt jetzt in der, sagen wir hier, zweiten Hälfte, ne? Da spielt dein Podcast. Ich bin gerade noch so in der ersten Hälfte. Und das Leben mit den Kindern ist so ein kleiner Teil davon. Es ist nicht viel. Ich bin schon ziemlich alt geworden, bevor die Kinder kamen, in Anführungszeichen, da 26 Jahre schon Haufen. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann bin ich auch noch mal ziemlich lange unterwegs wahrscheinlich. Warum soll ich jetzt dieses eine Jahr, was gelegt auf, irgendwie verglichen auf 70 Jahre halt, ein 70stel ist, warum soll ich mir denn da so einen Kopf machen? Warum soll ich mein Leben abhängig machen davon, was andere denken? Ob andere mir Karrierechancen einräumen oder irgendwie sowas? Das mache ich einfach nicht. Punkt. Das mache ich nicht. Ich mache meine Karriere ja selbst. Die machen ja nicht andere für mich. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, wäre es mir am Ende auch egal gewesen. Also ich habe das. Da habe ich auch Kritik für bekommen, weil ich habe in der Tat wie wird das wohl für meine Firma sein? Nicht mich gefragt. Auch meine Firma nicht. Wir haben immer mitgeteilt, ich bin in einem Jahr weg und es war ist so eine Schattenseite von mir. Ne? Das ist dann, wenn ich ein Go habe, wenn ich weiß, da geht's hin, dann geht's da auch hin und das geht dann halt auch mal über jemanden hinweg. Jetzt nicht wirklich schlimm, aber ja.
Na gut, also ich habe jetzt nicht so verstanden, als wenn du von heute auf morgen die Sachen gepackt hättest. Wahrscheinlich wird es die Firma noch geben und sie wird auch weiterhin funktionieren. Jetzt ist nur die Frage, wirst du wieder an deine Position zurückgehen, wenn ihr wieder da seid? Oder was sind deine Pläne? Ich weiß natürlich, was deine Pläne sind, aber führ sie doch mal hier ein bisschen aus, denn sie haben ja viel mit deinem Verständnis von Vatersein zu tun, richtig?
Richtig. Dein Podcast heißt Lebenskunst. Und ich habe im Studium, da war ich so 22 Mal einen Spiegelartikel gelesen. Der hat behandelt, dass meine Generation, ich bin 88 geboren, viele Menschen kennenlernt, die so mit 50 aus einer Karriere rauskatapultiert wurden. Das heißt, große Firma, eine Position nach der anderen, großes Gehalt und irgendwann Rationalisierung, Verkauf, Umstrukturierung und der Manager XY ist draußen. Das stürzte an, laut diesem Artikel, viele dieser Menschen in Sinnkrisen, wenn sie nicht schon durch einen Burnout rausgegangen sind oder eben in die Krankheit. Das wiederum macht auf meine, so stand es in dem Artikel, Generation Eindruck, weil sie merken, dieses Lebensmodell hat ja ziemliche Nachteile. Du arbeitest dir einen Wolf und dann mit 50 will dich keiner mehr haben, weil da du im Konzern Karriere gemacht hast, hast du dich nicht wirklich viel weitergebildet. Du bist also Fachexperte oder auch Manager-Fachexperte in einem Bereich. Und da gibt es auch junge Fachexperten, die halt das halt die Hälfte kosten. Und wie der Artikel das beschrieben hat, genauso ging es mir. Ich habe diese Menschen kennengelernt. Nicht alle in meiner Familie, aber in meinem Umfeld. Überall tauchten Leute auf, die jetzt Coach waren und anderen Leuten helfen wollten, keinen Burnout zu kriegen. Da habe ich gedacht, ja, dann hätte ihr doch auch keinen kriegen sollen. Dann hätte man es ja glaubwürdig verkaufen können. So, aber das heißt, mir ist klar geworden, von diesem Lebensmodell halte ich einfach nichts. Und an der Stelle schon, also schon im Studium, wo noch nichts mit Kindern war, ist mir schon klar geworden, ich werde mein Leben anders strukturieren. Ich werde nicht beruflich Vollgas geben, koste es, was es wolle, um dann irgendwas daraus zu ziehen. So, und aus der Frage heraus war meine Biografie dann so, ich habe mein Studium abgeschlossen, sehr gut, und wusste jetzt in der Geisteswissenschaft als irgendwie Postdoc und so, mache ich nichts mehr. Also ich will jetzt nicht promovieren und dann Uni-Karriere machen. Ich werde auch nicht im Kulturbereich bleiben, sondern ich möchte in die Wirtschaft gehen. Warum? In der Kulturszene wurde die Wirtschaft immer als die Bösen abgestempelt. Das sind die mit dem Geld, das sind die, die nur Ausstellungen finanzieren, wenn es ihnen selbst nützt, und hast du nicht gesehen. Habe ich gedacht, das gucke ich mir lieber persönlich an. So, also es ist mir zu einfach. Und dann habe ich erstmal keine Stelle gefunden und erst dann eine Stelle gefunden, als ich für ganz günstige Konditionen ein Fahrradgeschäft angefangen habe. Weil Fahrräder fahren und Fahrräder verkaufen hat halt gut geklappt. Und danach kam dann etwas, was ungewöhnlich ist. Ich hatte nämlich die Chance, Assistent der Geschäftsführung zu werden in der Väter GmbH. Das ist eine Firma, die berät fast alle DAX-Konzerne in Deutschland, auch die Bundesregierung, zum Thema, wie kann die Kultur väterfreundlicher werden. Also, dass es nicht nur Müttern erleichtert wird, in Elternzeit zu gehen, sondern auch eine Firma viel mehr in der Kultur versteht, dass ein Vater Zeit mit seinem Kind verbringen möchte und dass das natürlich auch den Wiedereinstieg der Mütter nutzt, die auch benötigt werden für verantwortungsvolle Positionen. Davon abgesehen, dass Frauen sowieso besser ausgebildet sind heute häufig. So, und in dieser Firma, da war ich durch Zufall darauf aufmerksam geworden, gehe ich jetzt nicht darauf ein, war ich auf einmal Assistent der Geschäftsführung. Und das hat mich natürlich nachhaltig geprägt. Das heißt, während ich aus meiner Geschichte, die noch davor war, mit meinem eigenen Vater schon einen guten Zugang zu der Thematik hatte, was haben wir eigentlich als Väter für einen Einfluss auf unsere Kinder, habe ich jetzt durch die Zusammenarbeit mit Volker Beisch, das ist der Gründer von der Väter GmbH, nochmal sehr viel gelernt und hatte auch einen Mentor in ihm. Er ist zum Beispiel ein Beispiel, seine Kinder kamen aus der Schule und er war zu Hause. Arbeit gab es genug, ne? Bergeweise. So, Unternehmertum. 14:30 war der zu Hause, hat gegessen und mit ihnen und nachmittags was gemacht und dann abends nochmal am Rechner gesessen. Und das hat mich sehr beeindruckt, diese Konsequenz. Danach, also die Väter GmbH habe ich dann verlassen, weil ich vom Typ her kein Assistent bin. So, das war einfach nicht mit mir selbst aufrichtig und so konnten wir auch nicht erfolgreich werden. Und habe aus dem Netzwerk, wir kennen uns von Intrinsify, wusste, ich möchte so in diese neue Arbeitswelt. Und da war ich jetzt die letzten zweieinhalb, knapp 3 Jahre und war in einem Beratungshaus tätig, wo ich auch in der Geschäftsleitung war. Und ja, wir haben große Konzerne beraten, wie man wieder flexibler wird, innovativer wird, menschenzentrierter, weil letztlich Innovationen kommen aus den Menschen und nicht aus den Prozessen. Ja, und es war, ich glaube, die intensivste Zeit meines Lebens. Auch irgendwie intensiver als das Reisen. Aber es war halt Arbeit. Ich habe also in der Arbeit mir selbst was bewiesen und gehabt haben, befreit von haben wollen. Jetzt habe ich die Reise und das ist, so kam es dahin. Bisschen längere Geschichte, aber solche Traumerfüllungen bauen sich halt über so einen langen Kontext auf, ne? Also du musst erst als Mensch zu dem Mensch werden, der dann diese Reise macht. Die fixe Idee allein ist es nicht.
Ja. Und konntest du denn in dieser neuen Arbeitswelt bereits auch deine Rolle als Vater auf eine Art und Weise einbringen oder finden, wo du dich mit wohlfühlst?
Ja, absolut. Das ist der Grund, warum ich mich jetzt selbstständig mache in dem Bereich. Weil ich gehe gleich auf deine Frage konkret ein. Als der Corona-Lockdown kam, der erste in Deutschland, da hat sich für mich innerlich entschieden, dass die Zeit in dieser Unternehmensberatung abgelaufen ist. Und witzigerweise auch die Zeit mit dem Thema New Work. Ich war 7 Jahre in dem Thema New Work unterwegs, neue Arbeit, schönere Arbeit, ja, menschenorientiertere Arbeit. Und irgendwie war das Thema fertig. Es ist so ein bisschen spirituell, kann man vielleicht sagen, ja. Also 7 Jahre ist nicht umsonst so ein biblischer Zyklus.
Aber kannst du das nochmal genauer erläutern? Also was hatte das jetzt mit dem Lockdown zu tun? Oder meinst du, wie ist ja, die 7 Jahre, das war jetzt Zufall?
Nee, sehr gern. In dem Lockdown kam der Unternehmensbereich, den ich aufbauen wollte, zum Erliegen. Ich wollte eine Akademie bauen für die Firma, wo ich war, für Vorsprung at Work. Und dieses Projekt wurde durch den Lockdown mehr oder weniger zerschossen. Und es war aber das, was ich machen wollte, um mich selbstständig zu machen. Zusammen mit Vorsprung at Work. Und da dieser Weg dann mehr oder weniger gecancelt war, konnte ich loslassen und konnte auch Vorsprung loslassen. Und haben wir gesagt, okay, dann mache ich halt meine eigene Sache, um mich selbstständig zu machen. Und da ich das, ich glaube, das, was ich jetzt sage, ist ein Tipp für deine Hörer. Ich habe gelernt, sehr authentisch zu kommunizieren. Ich habe angefangen bei Vorsprung und habe gesagt, ich werde mich selbstständig machen. Gerne mit euch zusammen. Wenn wir jetzt eine Anstellung machen, von mir aus okay, können wir machen, aber das wird nicht lange halten. Und wir gesagt, okay, dann schauen wir. Und dann haben wir geschaut und haben beide Seiten haben versucht, das hinzubekommen. Es lag zum großen Teil an mir. Ich habe mich verzettelt, habe diese Akademie nicht hinbekommen. Aber mit dem Lockdown war das dann fertig und ich konnte loslassen. So, und dadurch war dann Platz, ne? Also wenn kein Platz im Leben ist, dann ist kein Platz. Das ist ein ganz einfaches Naturgesetz. Ein Baum, der wachsen will und du steckst ihn in ein kleines Glas, hat keinen Platz zum Wachsen und geht ein. So, und ich hatte genug zu tun und auf einmal war Platz da, um was Neues zu machen. Und dann kam die Reise und in dem Zusammenhang auch meine Selbstständigkeit. Da gehe ich gleich jetzt drauf ein, aber du hast noch eine andere Frage gestellt, nämlich wie konnte ich meine Vaterschaft vorher leben? Und dazu folgende Antwort. Ich habe mir natürlich bewusst nach der Väter GmbH einen Arbeitgeber gesucht, der für Ergebnisse bezahlt und nicht für Zeit. Und das ist etwas, was, so einfach das jetzt klingt, viele Menschen einfach nicht verstehen können. Weil es sehr viel, glaube ich, Emotionen bedarf, um diese Aussage zu verstehen. Wir werden keine einzige Firma bezahlt jemanden für Zeit. Sonst könnte ja auch der Mann aus der Produktion zu Hause im Bett liegen und sagen, ja, meine Zeit habt ihr, ich liege halt im Bett. Ja, also die sagen ja dann, nein, du sollst was bauen. Ach so. Ja, und auch wenn er in der Firma sitzt und nichts produziert, gibt's auch, das bringt der Firma nichts, dann ist das auch irgendwann vorbei mit der Anstellung für Zeit. Das heißt, auch die stempeln, werden nicht für Zeit bezahlt, sondern für Ergebnisse. Deswegen habe ich das bei Vorsprung so gemacht, Ich habe versucht, so gut es mir möglich war, mir Zeit zu nehmen, um zu überlegen, welche Ergebnisse muss ich machen, damit diese Firma vorankommt. Und mit dieser Herangehensweise konnte ich immer mit wenig Zeit invest für eine Unternehmensberatung. Das heißt, wir reden hier konkret von im Schnitt vielleicht 6 Stunden am Tag.
Wow.
Vielleicht 7, vielleicht 6,5. Eine Menge Ergebnisse produzieren. Und es heißt, warum habe ich gesagt, das ist so emotional? Weil das heißt natürlich weglassen. Das heißt natürlich verstehen, dass ich nicht dafür bezahlt werde, mit meinen Kollegen befreundet zu sein. In der Kaffeeküche sauber zu machen, wie auch immer. Das ist vielleicht ein doofes Beispiel. Aber wenn die Firma lange bestehen will, dann muss ich Dinge tun, wofür der Kunde bezahlt. Und diese Dinge habe ich mir klar gemacht und dann konnte ich sehr bewusst Zeit auch mit meinen Kindern verbringen. Dann war ich halt um 4 wieder auf dem Fahrrad, um 5 war ich in Heidelberg und um 5.20 Uhr war ich mit meiner Tochter im Zoo. So, und es war immer wunderschön, weil ich dann innerlich auch fertig war. Ich habe abgeschaltet, ich war dann im Zoo.
Also kein Smartphone mit dabei, nee. Und dann doch nochmal eben für wichtige Nachfragen der Kollegen anwesend sein, präsent sein.
Genau. Mhm. Weil wir wieder das Thema von vorhin, ich habe ein Leben, was ich leben kann. Und da sind meine Kinder einmal drin. Und ich bin mit denen dann im Zoo, wenn ich im Zoo bin. Was soll da kommen, was nicht 6 Stunden Zeit hat? Also dann bin ich halt bei der Arbeit falsch organisiert. Ne? Dann habe ich meinen Kollegen nicht gut genug gesagt, wie ich entscheiden würde. Dann habe ich nicht deutlich genug gemacht, worauf es mir ankommt, wenn sie mich dann unbedingt anrufen müssen. Und ich selbst war häufig genug in Situationen, wo ich meinen Vorgesetzten nicht erreichen konnte und unternehmerische Entscheidungen treffen musste. Auch über Geld, auch über Recht, juristische Dinge. Oder ich rufe halt die Person an, die was will und sage, wir melden uns morgen. Und bin sehr freundlich in dem Zusammenhang. Sage ich, erreiche meinen Kollegen gerade nicht. Muss ja nicht. So. Also lange Rede, kurzer Sinn. In meiner Tätigkeit vorher war ich bereits der Vater, der wusste, mir sind die Kinder wichtiger als meine Karriere, weil meine Kinder habe ich bis zum Ende meines Lebens. Und meine Firma kann pleite gehen, meine Kollegen können mich rausschmeißen, in Anführungszeichen. Alles kann passieren. Corona, Lockdown, ja. Aber meine Kinder sind immer da. Deswegen musste das für mich immer Priorität haben. Und das schafft natürlich eine wahnsinnige innere Ruhe. Das nennt man dann eine Werteklarheit haben. Mhm. Das heißt, ich musste mich dann nicht überreden, mein Handy auszumachen. Das ist einfach so.
Hast du diese Einstellung dir erarbeitet während deiner Assistenz, wo dieses Thema großgeschrieben wurde, bei der VETAG GmbH? Oder ist das etwas, was einen Erkenntnisprozess bei dir angetriggert hat, wo du vielleicht auch erstmal schmerzliche Erfahrungen mitmachen musstest? Das klingt für mich so, als wenn du von vornherein so klar reflektiert fertig gebacken warst und das einfach so umgesetzt hast mit dem Startpunkt, dein Kind ist jetzt da und jetzt werde ich der Vater, der ich immer sein wollte.
Ja, das ist auch zum Teil wahr. Mhm. Das liegt daran, also der Teil, der daran wahr ist, den möchte ich gerne erzählen. Ich habe selbst einen Vater, der noch lebt, den ich über alles liebe. Und der sich wenig draus gemacht hat, was andere über ihn denken. Nun wäre ich auch gern so, bin ich aber nicht.
Kann ja noch kommen.
Genau, das wird immer besser, ja. Also wirklich, gerade im Moment enorm mache ich da Fortschritte. Aber was der gemacht hat, war, er hat sich auch nicht selbst runtergemacht. Der war halt der Papa, der er war. Und bestimmte Dinge mit uns hat er nicht gemacht. Ich bin deshalb nur jetzt das erste Mal so braun gebrannt, weil er ist niemals in den Süden gefahren. Wir sind in den Norden gefahren in Urlaub. Ich war, bis ich 21 war, nie südlicher als Hannover. Jetzt mittlerweile war ich fast auf der ganzen Welt, aber mein Papa fuhr nicht in den Süden. Wir hatten keine Verwandten, Freunde da unten. Und dadurch war er sehr, wie sagt man das, dieses schöne Wort, authentisch. Der war einfach, wie er war. Und das habe ich natürlich zum Teil dann übernommen in meine Vaterschaft. Ich habe mich nie selbst runtergemacht. Ich habe nie versucht, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ich bin einfach der Papa, der ich bin. Und das hat mir mein Vatersein sehr versüßt, weil ich auch nicht tolles Spielzeug für meine Kinder kaufe, um tolles Spielzeug gekauft zu haben, sondern ich gehe mit denen auf den Spielplatz und bin der Papa, der nicht am Rand sitzt und auf sein Smartphone guckt, sondern ich habe mit Nora, als sie 2 oder 3 war, riesige Wasserlandschaften gebaut auf den Spielplätzen. Wahnsinn, wirklich. So Gräben und so, wo sie reinplanschen konnten. Und ich war selbst der glücklichste Mensch da, ja, neben den Kindern. Weil das für mich pures Loslassen ist, so. Und das habe ich von meinem Papa gelernt. Und das war immer so. Teil 2. Jetzt kommt jetzt das Gegenteil. Ich habe die Väter GmbH verlassen, weil ich kein Assistent bin vom Typ her. Warum war ich denn dann 2 Jahre? Weil ich aus Angst etwas gemacht habe, wo ich schon gespürt habe. Ich konnte es nicht benennen, aber ich habe schon gespürt, das ist nicht genau richtig. Die Väter GmbH ist super, das Thema ist super, das, was wir tun, ist super. Aber wir hätten von Anfang an dafür sorgen müssen, dass ich auf die Bühne kann. Worin ich so gut bin, dass das rauskommt. Mhm. Das haben wir aber beide, also Volker Weisch und ich, nicht getan. Ist nicht schlimm. Aber nach 2 Jahren saß ich im Schaukelstuhl, ich weiß das wie gestern in Hamburg, und habe gedacht, ich war ja schon bei Intrinsify, habe gedacht, ich wollte ja immer, dass Nora ihrem Herzen folgt und die Dinge macht, worauf sie Lust hat und nicht, was sie glaubt, machen zu müssen oder was andere wollen, was sie tut. Und saß ich da und habe gedacht, ich muss ihr das vorleben. So weh das tut, ich tue es ja nicht. Mhm. Ich komme ja nicht glücklich von der Arbeit. Mhm. Ich grübel ja noch rum. Und das war eine sehr schmerzliche Moment, wo ich mir quasi bewusst gemacht habe, dass ich da was ändern muss, und dann habe ich das sofort gemacht. Das hat dann vielleicht 2, 3 Wochen gedauert, dann habe ich mitgeteilt, dass ich noch 1 Jahr da sein werde und dann ist es vorbei. Und dann kam noch so ein Element in mein Leben. Ich hatte nämlich keinerlei Energie, neben diesem kleinen Kind, einem Vollzeitstudium meiner Freundin und meiner Vollzeitarbeit, noch einen neuen Job zu finden. Das heißt, ich wusste nur, mein Engagement endet. Der Vertrag war auch befristet. Also wir wussten dann einfach, dann ist dann wirklich Schluss. Ich mache dann nicht was Neues. Ich mache dann nicht weiter. Und ich hatte nichts Neues. Und es gab so einen Moment, ich war mit einem guten Freund spazieren und er hat geweint, weil er so Angst hatte um mich, meine Familie und so weiter. Also ich hatte nichts Neues und ich wurde arbeitslos. Und ich selbst war innerlich 100%ig ruhig. Weil ich wusste, ich habe lang genug gearbeitet, um Arbeitslosengeld zu kriegen, und in dieser Zeit werde ich was Gutes tun. Ich werde mir in Heidelberg eine Stelle suchen, die passt. Und dann habe ich diese Stellensuche wiederum so gemacht, wie es ein Talentcoaching mir empfohlen hatte, was ich gar nicht in dem Kontext hatte, aber woraus kam, ich bin gut mit Menschen im Gespräch, deswegen reden wir jetzt, ja. Und schreiben nicht. Wir könnten ja auch schreiben, aber es ist nicht das Gleiche. Und ich habe dann keine Bewerbungen geschrieben, ich habe nur telefoniert, bis ich eine bombastische Stelle gefunden habe, wo einfach alles passte. Vereinbarkeit, Familie und Beruf, die Leute, ich war einfach glücklich, Gehalt, Ort, hast du nicht gesehen. Und das hat mir dann gezeigt, es geht. Ich werde nicht sterben. Im Gegenteil, es wird dann total gut. Du gehst durch diese, ich hatte auch Angst. Ich war innerlich ruhig und hatte Angst. Du gehst da durch, weil du weißt, du musst das tun. Du hast jetzt gekündigt, zurück geht nicht. Wir haben auch eine Wohnung in Heidelberg gesucht. Ich wusste, ich ziehe um. Ich wusste, Bewerbung kriege ich nur Absagen. Man muss da nicht dran glauben. Es kann auch klappen, aber wozu? Also ich hätte mich ja auch nicht eingeladen in meinem Lebenslauf. Also habe ich gesagt, wenn ich mit der Fachabteilung spreche, und die sagen, ja, wir würden sie gern kennenlernen, dann sage ich denen, okay, dann überzeugt ihr jetzt die Personalabteilung. Und genauso lief das. Die haben dann da angerufen, gesagt, den Polde müsst ihr einladen. Und dann habe ich gesagt, was müsst ihr, muss ich euch schicken? Und dann lief das. Aber die Fachabteilung war schon überzeugt, bevor die Personale eingeschaltet wurden. Nach vorne drehen, in den Jetzt-Moment. Jetzt mache ich das Gleiche wieder. Ich habe jetzt Elternzeit gehabt und habe nicht gearbeitet in der Zeit. Und jetzt mache ich mich selbstständig. Und wieder habe ich Angst, wieder bin ich innerlich ruhig. Und wieder weiß ich, es wird funktionieren, weil ich möchte jetzt auf Basis von dieser ganzen Erfahrung anderen Vätern helfen, ihren eigenen Ansprüchen am Ende des Tages gerecht zu werden. Mhm. Weil, wolltest du was fragen?
Nee, ich wollte es bestätigen, weil das, was du bislang geteilt hast hier mit uns, zeigt ja eben, du bist nicht derjenige, der bereits im Burnout war und jetzt der Burnout-Coach wird. Und du musstest jetzt auch nicht erst der Vater sein, der immer nur abwesend war und ja, wo die Tochter einen irgendwann anfängt zu siezen. Ja. Ja, und dann kommt das Nachdenken, sondern du bist von vornherein auch sicherlich mit Höhen und Tiefen, hast du ja auch gerade besprochen. Es war dann nicht immer so optimal, wie du es gewünscht hast, aber du hast konsequent den Weg verfolgt und reflektiert, wie komme ich denn dahin, um jetzt dich offenbar weise und gestärkt genug zu fühlen, andere Väter auf diesem Weg zu begleiten, der wie auch immer wahrscheinlich trotzdem individuell aussehen wird. Ne? Nicht jeder muss jetzt erstmal sich ein Wohnmobil schnappen und irgendeinen Traum leben, der vielleicht gar nicht sein eigener ist.
Ja, ich hätte es nicht besser sagen können.
Wie schön. Ja. Na bitte, füll es doch mal mit deinen eigenen Worten aus. Was ist dein konkreter Weg jetzt? Wobei möchtest du Vätern konkret helfen? Und wie ist jetzt gerade deine Herangehensweise? Unterwegs auch gerne.
Ja. Erstmal Bestätigung deiner Aussage. Es hat nichts mit dem Traum erfüllen oder Reisen zu tun, was ich machen werde, sondern ich werde Väter coachen, die Papas zu sein, die sie gerne sein möchten. Weil die meisten, mit denen ich, was ich momentan mache, ist so eine Art Marktforschung. Das heißt, ich mache kleine Mini-Coachings für meine Zielgruppe. Das heißt, es gibt dann Väter, die rufe ich, die sagen, ja, da habe ich Lust drauf. Dann telefonieren wir eine Stunde. Und die Fragen, die ich stelle, sind so Coaching-Kontext ähnlich. Das heißt, wenn ich jemanden frage, was ist deine größte Herausforderung, dann erzählt er, okay, das sind so die Schwierigkeiten. Beispiel, ich kann einfach nicht so gut abschalten. Ja, ich bin jetzt im Corona-Homeoffice, klapp den Laptop zu, gehe runter zum Abendessen, setze mich an den Tisch und nach 10 Minuten macht meine Frau so und sagt, wo bist du? Ja, also, oder sie sagen, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter spricht mich 3-mal an und dann höre ich zu. Und das tut uns weh als Papas, auch als Mamas, ist genau das Gleiche. Es tut uns weh, wenn wir den Anspruch haben, da zu sein in der Familienzeit, präsent zu sein. Und wenn es dann nicht so ist, dann das möchte man gern ändern. So. Und wenn ich dann als nächste Frage stelle, wie sieht denn ein Leben aus, wenn du das geändert hast, dann erzählen mir die Papas ja im Prinzip, was sie sich wünschen, wie ihr Leben eigentlich aussehen sollte. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde versuchen, ihnen zu zeigen, oder ich werde es schaffen, ich werde ihnen zeigen, dass sie diesen Zustand Stück für Stück real machen können. Sie können lernen, mehr abzuschalten. Wie das geht, habe ich zum Teil in dem Gespräch hier mit dir beschrieben. Ich habe gesagt, du musst zu der Person werden, die es einfach tut. Ja, zu der wird man aber nur, wenn man sich fragt, warum bin ich denn überhaupt online? Mhm. In der Regel aus Angst. Mhm. Du willst nicht in der Firma der sein, der im Notfall nicht erreichbar ist. Mhm. Musst du aber sein, sonst bist du der im Notfall nicht für die Kinder da ist. Mhm. Und wenn du das schlecht machst, dann wissen deine Kollegen wirklich nicht, woran sie sich orientieren sollen in deiner Abwesenheit. Wenn du das gut machst, wissen sie das. Und das kann man lernen. Das kann man von mir lernen, das kann man dann umsetzen. Man kann sich anschauen, welche Antreiber habe ich, welche Glaubenssätze und so weiter, die mich in dem Zustand halten, in dem ich heute bin. Und welche Wünsche sie sich dann erfüllen, das ist individuell. Das kann eine Reise sein, das kann aber auch einfach sein, eine Stunde pro Woche mehr mit den Kindern. Ja, wenn du das hochrechnest, das ist sehr viel. Eine halbe Stunde früher nach Hause kommen kann bedeuten, es ist noch hell und man kann noch auf den Spielplatz gehen. Eine halbe Stunde später ist es dunkel und die Kinder sitzen am Abendtisch. Das ist ein Game Changer. Das ist Wahnsinn. Ja, den Kalender zu entmüllen, dabei kann ich auch helfen. Mehr zu schlafen heißt, du schreist deine Kinder morgens weniger an. In vielen Familien ist, dass es jeden Morgen Geschrei gibt, ganz normal. Mhm. Weil die Firma vorschreibt, wann du da sein musst, weil die Schule vorschreibt, wann die Kinder da sein müssen und weil du nicht ausgeschlafen bist und das heißt, die Nerven schon morgens blank liegen. Übrigens, was ich auch erlebt habe als Kind.
Ich habe da direkt mal dazu eine Frage, ja. Weil du kommst ja auch aus diesem New Work-Kontext, der sich für dich spirituell, wie du vorhin sagtest, vermutlich irgendwie jetzt so abgehakt ist, abgeschlossen ist. Ja. Wie stark schätzt du denn den persönlichen Einflussbereich darauf ein? Weil, was du gerade sagtest, also es gibt immer noch ein System, was einfach so funktioniert. Und hast du einen Anspruch, auch da irgendwie mit indirekt oder direkt auch mit einzuwirken, oder geht es dir speziell wirklich um den Vater, dass der sagt, nee, das ist meine kleine Welt, meine Familie und meine Arbeit und da versuche ich meinen Spielraum zu erweitern, meine Regeln aufzustellen, soweit ich es kann, aber es ist nicht mehr der Anspruch da, die Welt zu verändern, zu verbessern, je nachdem, was das heißt.
Genau, es ist vielleicht eine konsekutive Sache. Das jetzt aktuell ist nur der Anspruch, der einzelnen Person zu helfen, weil es unmittelbar ist und weil es messbar ist. Ich kann mit meinen Coaches und meinen Kunden vereinbaren, woran sie merken, dass ihr Leben ein anderes ist. Ich kann nicht mit einer Firma vereinbaren, dass ihre Kultur besser wird oder ihre Leute glücklicher oder so. Es ist sehr schwierig. Man kann da auch Studien fahren, aber das ist nicht mehr mein Anspruch. Natürlich ist dieses Thema neue Arbeit nur als mein Wirkfeld abgeschlossen. Das heißt, in meiner eigenen Firma werde ich natürlich diese Dinge wieder real machen. Also klar möchte ich eine andere Firma aufbauen, als die allermeisten anderen Firmen sind. Ich kann ja nicht selbst Auszeiten proklamieren und dann Angestellte haben, die das nicht dürfen.
Auch sowas habe ich alles in meinen Beratungen erlebt.
Selbstverständlich. Oh. Ja, klar. Also Inkonsequenzen gibt es immer, gibt es auch bei mir. Und man kann die dann Jahr für Jahr und Stück für Stück ablegen. Aber sicherlich werde ich im konkreten Doing die Sachen, die ich aus dem New Work-Bereich kenne, umsetzen. Den Anspruch, die Welt zu verändern, habe ich im Moment nicht. Ich denke langfristig. Weil wenn ich das Thema, was ich anfasse, groß denke, dann sind früher oder später die Firmen auf dem Tablett und dann bin ich in dem Arbeitsbereich, wo auch die Väter-G GmbH tätig ist. Nur, dass die Väter-G GmbH von einer anderen Richtung kommen. Sie kommt halt vom Management mehr und ich käme dann individuellen Coachings mit den Vätern. Weil jeder einzelne Vater kann dann prüfen für sich, kann ich mein Bild in der Firma leben, beziehungsweise kann ich mein Bild an das anpassen, was in der Firma, wo ich bin, möglich ist? Oder muss ich mir vielleicht eine andere Wirkstätte suchen? Das wird aber bei den allermeisten nicht nötig sein. Warum? Viele Unternehmenskulturen sind deutlich modellierbarer. Also viele Regelungen in Firmen sind deutlich stärker modellierbar, als wir das glauben. Weil wir, die Welt, in der wir leben, ist ja die Welt, ist ja die Summe unserer Gedanken über die Welt. Wenn wir denken, in Corona-Zeiten kann man nicht reisen, dann kann man auch nicht reisen, weil man kann sich's ja nicht mal vorstellen. So, und wir haben uns die Frage nicht gestellt. Warum? Weil die Entscheidung, dass wir reisen gehen werden, stärker war. Wir haben dann auch keine Minute darauf verwendet, Corona-Regeln zu lesen. In Deutschland, wir mussten erstmal ein Wohnmobil finden. Wie weit wir damit kommen, haben wir gesagt, das werden wir dann ja sehen. Und Freunde von uns sind jetzt gerade von Deutschland bis nach Spanien gefahren, ohne zu kontrolliert zu werden. Also, ohne dass sich irgendwer für diese Menschen interessiert hat. Das kann nicht jeder machen. Das wäre auch nicht verantwortungsvoll gegenüber dem Rest der Gesellschaft. Ja, also darum geht's gar nicht, dass jetzt jeder auf die Straße soll. Nur wenn ich Vater bin, möchte Zeit mit meinem Kind haben und glaube, dass das mein Umfeld in meiner Firma nicht tolerieren wird, dann bin ich auch ein Stück selbst schuld, ne? Weil ich könnte es ja halt auch prüfen. Mhm. ich könnte ja auch vorschlagen, komm, Leute, wir probieren das mal aus. Also das sind eine perfekte Methode, sind immer Experimente. Ne? Also man geht nicht hin und sagt, ich arbeite jetzt Teilzeit ab nächster Woche. Ich würde gerne mal ausprobieren, 3 Wochen fange ich 1 Stunde später an. Das würde bei uns den Morgen entstressen und so weiter. Man erklärt der Firma, dass das für die Firma gut ist, weil man ist ausgeschlafener, präsenter, mehr gut im Kundenkontakt, bessere Führungskraft, frag mich was. Dann läuft das Experiment. So. Dann tauchen die Schwierigkeiten auf, weil jeder Versuch, dein Leben zu ändern, wird vom Leben getestet, ob du es ernst meinst. Das heißt, es kommt ein Widerstand, Leute, die sagen, es geht nicht, du warst nicht da. So, das heißt, entweder knickt man ein oder man zieht es weiter durch und am Ende wissen alle Beteiligten, ob es geht oder nicht. Einschließlich dir selbst. Kann sein, dass es in deinem Bereich nicht geht, ja, weil die Leute stehen um 8 vor der Bäckerei und wenn du um 9 kommst, dann hast du bald keine Kunden mehr. Aber kann auch sein, es geht. Und danach hast du Fakten und nicht mehr nur Gedanken. Jetzt bin ich abgeschweift. Keine Ahnung, ob das noch mit deiner Frage zusammenhängt.
Ja, definitiv. was ich aber ganz interessant finde, was du auch gerade gesagt hast, genau, man muss es einfach testen. Das hatte ich in meinen Coachings auch so häufig erlebt, dass die Führungskräfte dann gesagt haben, ja, weiß ich nicht, die wird dann wahrscheinlich so und so reagieren oder das kann man doch nicht machen. Und wo ich immer sage, aber haben Sie denn mal gefragt?
Ja, genau.
Ja, also dieses, so, und dann ist so jetzt auch dazu nochmal eine Frage, wie schätzt du denn aus deinen Interviews und aus deinen Coachings mit den Vätern ein, wie wichtig da das Ego ist? Weil ich kann mir auch eben vorstellen, dass dieses so präsent immer bei der Arbeit zu sein, auch dieses etwas ist, woraus sehr viel Selbstwert gezogen wird. Und wie ist da die Bereitschaft, gegebenenfalls das auch zu transformieren?
Das ist, witzigerweise ist es nicht das Thema. Spannend. Das Thema ist die Zerrissenheit zwischen den verschiedenen Ansprüchen. Und die Väter, mit denen ich spreche, sind unfassbar reflektiert. Die sagen so Sachen wie, ich kriege natürlich bei meiner Arbeit direktere Rückmeldung und Bestätigung als in meiner Familie. Mein Kind kommt ja nicht und klatscht Beifall, ne? Also im Gegenteil, also Papa sein kann heißen, Grenzen zu setzen. Ne? Das heißt, nein, es gibt kein Eis und das Kind schmeißt sich im Supermarkt auf den Boden und schreit und so. Und du denkst, verdammt, ey, ich mache nicht nochmal um 16 Uhr Schluss und gehe einkaufen. Ich arbeite wieder länger. Das ist konkrete Realität bei vielen. Ist auch nicht schlimm. Es ist Leben, ist der Umgang mit Herausforderungen. Das kann deine eigene Frau sein, das kann dein Mann sein, das kann dein Kind sein. Können deine Arbeitskollegen sein. Von all diesen genannten Menschen sind die Arbeitskollegen die einfachsten, weil die sind alle recht, ne? Wir halten unsere Emotionen im Schach, wir sind professionell, wir sind recht einfach zu handeln. Ja? Schmeiß dir nicht gleich ein Weinglas an den Kopf oder so, wenn du, kann privat schon mal vorkommen. Nicht, dass es bei uns je vorgekommen wäre, nein. Aber. Ne? zurück.
Zum Ego.
Deswegen, ja, das Ego ist ein Thema. Allerdings ist es die Zerrissenheit zwischen dem Ego auf der einen Seite und dem Wunsch auf der anderen Seite. Ich ziehe bei der Arbeit auch Glück raus. Witzigerweise, ich spreche fast nur mit Menschen, die ihre Arbeit lieben. Frag mich nie, warum. Ich weiß es nicht. Fast alle sagen, ja, ich arbeite halt so gern. Ne? Also Und ich bin so gern Papa. Und was soll ich denn jetzt machen? Und das ist der Leidensdruck. Ja, also ich glaube, das ist noch eine Hypothese. Ich glaube, den Menschen, die gerne arbeiten, werden auch immer Möglichkeiten geboten zu arbeiten. Das heißt, das Leben schmeißt dir permanent Optionen hin, irgendwas zu tun und dich dabei gut zu fühlen. Die Option, Zeit mit deinem Kind zu verbringen, wird dir nicht so automatisch hingeschmissen. Auch soziologisch, kulturell nicht. Wir Männer sind, weiß nicht, ob man das so allgemein sagen kann, aber die, mit denen ich spreche, sagen wir es mal so. Mal schauen, ob das so bleibt. Wollen natürlich was machen, versorgen, arbeiten. Gut, ich mache mal kurz einen Stopp und schaue, worum es geht.
Irgendwas wird gesägt. Ja, wir waren beim Thema Zerrissenheit und jeder, der arbeiten will, bekommt auch und der es gerne mag, aber die Zeit für seine Kinder, so habe ich es verstanden, die muss man sich halt wirklich nehmen, ja, weil die wird eigentlich einfach so angeboten.
Sie wird nicht angeboten und sie ist auch in unserem quasi soziologischen Autopiloten nicht drin.
Ja.
Ja, der Autopilot sagt leisten, arbeiten, Ergebnisse, nichts falsch machen, auch nochmal sicher gehen. Der Kunde kommt zuerst, die Arbeit kommt zuerst, Existenzangst, frag mich was. Das ist alles, da muss sich kaum einer für anstrengen. Es gibt Menschen, die haben mehr Antrieb, und es gibt Leute, die wollen lieber Hartz IV machen, aber im Prinzip, die Leute, mit denen ich telefoniere, wollen alle funktionieren. Die wollen gut sein. Die Zeit für die Kinder ist eine ganz andere Sache, weil fast alle von denen, übrigens, da kommt auch wieder meine Historie ins Spiel, haben ihren Papa nicht so viel erlebt. Jetzt siehst du auch schon die Zerrissenheit. Sie möchten es anders machen. Ihr Vorbild war aber arbeiten. Mhm. Wenn jetzt du ein anderes Leben haben möchtest als Papa, dann musst du das schon konkret machen. Weil einfach nachmachen geht ja nicht.
Ja. Ich finde deine Arbeit, von der du uns jetzt hier berichtet hast, ich finde sie wahnsinnig wichtig, weil ich weiß, dass es diese Angebote für Frauen sehr viel gibt. Ja, Vereinbarkeit im Beruf und Familie, und da gibt es eine Begleitung, auch eine Bewegung, eine gesellschaftliche Bewegung, ja, ist uns allen bekannt. So, auch wenn man dann vielleicht gegebenenfalls auch irgendwie am Ziel vorbeigeschossen ist in vielen Teilen oder auch noch nicht da angekommen ist, wo man gerne sein möchte. Aber es ist wahnsinnig viel in Bewegung, und Frauen finden da ein unglaubliches Angebot, eine Community. Und ich glaube, dieses Thema, was du jetzt reinbringst, da ist es definitiv Zeit für, die anwesenden Väter dabei zu unterstützen, ihre Rolle auch zu finden. Und jetzt stellt sich ja für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin, die einen Partner hat, die Frage, arbeitest du denn auf deinen Reisen bereits in deiner Selbstständigkeit als Coach, oder bist du noch am Aufbau und sagst, hey, lass uns mal irgendwie dann und dann erst sprechen? Also wenn dich jemand kontaktieren möchte, ist das jetzt gerade willkommen, und wenn ja, auf welchem Kanal?
Ja, das ist jederzeit willkommen, weil ich einfach meine Grenzen so ziehe, wie ich es halt brauche. Das heißt, wenn ich Termine mache, dann mache ich die bewusst und nehme die wahr. Und wenn ich merke, ich mache zu viele, mache ich weniger. Das heißt, deiner Hörer kann sich jederzeit gerne an mich wenden. Auf welchen Kanälen, sage ich gleich. Was ich momentan hauptsächlich mache, sind diese Interviews, weil ich dadurch sehr genau lerne, wo meine Zielgruppe steht, wer die Zielgruppe überhaupt genau ist, was die für eine Herausforderung haben. Ich brauche ja keine Coachings entwickeln für Probleme, die so gar nicht empfunden werden, sondern ich muss Angebote schaffen für die Probleme, die meine Zielgruppe, die Väter wirklich haben. Und das heißt, jeder deiner Hörer, der sich angesprochen fühlt, ist gerne eingeladen, so ein Interview mit mir zu machen. So ein Telefonat von aller maximal 60 Minuten. Ja, wir werden noch ein bisschen gestört, aber wir lassen uns nicht aus dem Konzept bringen. Und in der Pause sage ich kurz, dass man mich natürlich über Facebook findet, David Polte. Mhm. Man kann mir auch einfach schreiben. Die Adresse ist d.polte@davidpolte.de.
Verlinke ich in den Shownotes.
Verlinken wir in den Shownotes. Und auch über Instagram findet man mich, David Polte.
Also ich bin, ja, das lohnt sich alleine schon aktuell wegen der tollen Bilder, die du ab und zu mal postest. Und kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall.
Ja.
Ja,
ja, sehr gerne.
Wunderbar, sehr schön. Also da, genau, teile ich alles in den Shownotes, dass da der Kontakt auf jeden Fall steht und da gegebenenfalls nochmal die Bereitschaft ist für ein Interview. Und ich denke, du sagst auch nicht nein, wenn jemand sagt, ich will aber jetzt direkt mit dir zusammenarbeiten, und da geht es dann auch schon Richtung Coaching, richtig?
Nö, überhaupt nicht. Ja, okay. Können wir jederzeit starten.
Wunderbar. Wir kommen zur vorletzten Frage. Die mich nochmal interessieren würde, auf deiner Reise jetzt. Ihr seid ja da auf sehr engem Raum. Gibt es etwas, was du total vermisst, Materielles, wo du sagst, da freust du dich schon richtig drauf, wenn du wieder zu Hause bist?
Spontan nichts.
Wow. Was hast du auf der Reise gewonnen? Also jetzt nicht unbedingt materiell, also aufgrund dieser Reduktion. Gibt es da etwas, wo du sagst, was du gelernt hast, was du mitnimmst, vielleicht auch für die Zeit danach?
Unendlich viel. Ganz schwer, was rauszupicken. Oh. ich nehme eine Sache aus unserem Thema. Ich habe meinen kleinen Sohn, der ist jetzt 14 Monate, monatelang konnte der auf meiner Brust einschlafen. Das ist sonst nicht so. Das wäre auch beim Lockdown in Heidelberg nicht so. Und ich bin auch noch viel klarer bei den Kindern. Anders klar als im Alltagstrott, den ich natürlich auch habe in Heidelberg. Mhm. Ja. Das ist ein Gefühl, wo mir innerlich fast die Tränen kommen, wenn ich mir klar mache, dass der allergrößte Teil aller Väter in den vergangenen Generationen das und auch heute noch nie erlebt. Auf jedem Papa-Brust schläft irgendwann mal ein Kind ein in der heutigen Generation. Aber nicht so wie bei mir. Jeden Tag. Ja. Mhm. Und das ist vielleicht für den Kleinen gar nicht so entscheidend. Ja, der kann sich hinterher nicht dran erinnern und der hat einfach eine gute Zeit gehabt. Aber für meine innerliche, sag mal, Entwicklung ganz wichtig.
Ja, und das Band, was ihr miteinander emotional gestrickt habt, das wird er schon vielleicht nicht kognitiv irgendwann erklären, aber wird es mit Sicherheit fühlen.
Ich gehe davon aus.
Ja. Ja, du bist noch in der ersten Lebenshälfte. Wie schön. Ich sage aber auch immer, man kann nicht früh genug damit anfangen, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, würdest du diesen Traum, den ihr hattet, jetzt nicht umsetzen zu diesem Zeitpunkt, weil du die Entschuldigung in Anführungsstrichen hättest, ja, aber das geht ja jetzt nicht mit den Kindern oder ja, das geht ja jetzt nicht wegen Corona oder ja, das geht ja jetzt nicht, weil ich doch diese Geschäftsführerposition habe. Ja. Mit 45 oder 55 gibt es auch Neins zu solchen Entscheidungen, die ganz rational sicherlich auch nachvollziehbar sind. Und es wird ja nicht leichter. Aber das Bedauern wird wahrscheinlich größer, wenn man halt merkt, okay, die Sanduhr läuft ab und man ist vielleicht sogar gesundheitlich gar nicht mehr in der Lage, solche Reisen zu machen oder zumindest erzählt man sich das in diesem Zusammenhang. Deswegen, wie stellst du dir denn dein Alter vor? Also jetzt, du bist ja jemand, der offenbar sich Rahmenbedingungen schafft im Leben, wo er sich entfalten kann. Du erfüllst dir deine Träume. Wenn du so überlegst, David mit 70 plus, wie siehst du dich da? Wo siehst du dich? Was treibst du? Hast du noch Träume?
Mir kam noch ein Gedanke, als du gerade gesprochen hast. Den möchte ich teilen, bevor ich deine Frage beantworte. Was ich eigentlich nicht für möglich gehalten habe, ist, dass es mir auf der Reise gelingt, gesünder zu werden. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber als es auf einmal der Fall war, habe ich Bauklötze gestaunt. Es ist uns vor ein paar Wochen gelungen, also haben wir angefangen, jeden Morgen 15 Minuten Sport zu machen. Die Kinder frühstücken in der Zeit. Das heißt, 5 Minuten davon essen sie und nach 5 Minuten schmeißt Marlon seinen Tisch runter und macht Faxen. Der ist 14 Monate. Aber wir machen konsequent diese. Und nach 2-3 Wochen auf einmal bin ich ein anderer Mensch. Und meine Freundin auch. Unfassbar, wie viel Muskeln wir gewonnen haben in der Zeit und was für ein Lebensgefühl. Die andere Sache ist Ernährung. Unsere Zeit ist fast am Ende und du hast dazu Folgen gemacht und hast Know-how ohne Ende und ich kann nur einen Beweis dafür quasi anfügen. Ich hatte immer so den Glaubenssatz, Fleisch ist schlecht. Mhm. Jetzt habe ich ein kleines Experiment gemacht und mal ganz viel Fleisch gegessen. Mir geht's unfassbar gut damit. Ich weiß, dass das nicht nachhaltig ist, ökologisch betrachtet und dass, wenn man nicht Bio-Fleisch kauft, permanent, das auch für meinen Körper nicht gut ist. Aber der reine Test mal, was ist denn, wenn ich Kohlenhydrate weglasse und stattdessen Fleisch und Fett reinfahre? Ist der Wahnsinn. Also ich habe 100-mal mehr Energie, ich schlaf besser. Wahnsinn. Und das habe ich, ganz ehrlich, das habe ich nicht vorher gesehen. Ich habe das mir auch nicht richtig vorstellen können. Ja. Aber das Thema hat vor 2-3 Jahren den Weg in das Lebensvideo von mir und auch von Angie gefunden. Passende, gesunde Ernährung. Das heißt, manchmal dauert das ein bisschen, aber irgendwann kommt es ins Leben. Und jetzt zu der Frage. Oder genau, das wollte ich erzählen, weil sowas hat mir die Reise jetzt gebracht und ich weiß nicht, wo es herkam, aber es war jetzt Platz in unserem Leben, um das reinzulassen. Und du hast gesagt, ich schaffe Rahmenbedingungen. Ja, mittlerweile fühlt sich das für mich auch so an. Also das ist auch etwas, was diese Reise mir gezeigt hat. Ich mache wirklich Dinge, die ungewöhnlich sind. Und mittlerweile tue ich sie auch sehr bewusst. Und mit 70 plus, witzigerweise, stelle ich mir die Situation häufiger vor. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich mag den Gedanken, alt zu sein, weil ich dann zwei Sachen machen werde. Einerseits mit meinen Enkeln spielen. Ich hatte keine Opas. Mein einer Opa ist in einem Verkehrsunfall gestorben. Ja, ich glaube Jahrzehnte, bevor ich geboren wurde. Und mein anderer Opa an Krebs, 1,5 Jahre, nachdem ich geboren wurde. Und ich werde meinen Enkeln das Leben zeigen, was Opas ihren Enkeln zeigen. Das wird ein großer Teil von meiner Zeit sein, auch damit meine Kinder ein Leben haben können und nicht nur Eltern sind. Ja. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist Mentoring, glaube ich. Also, wie sagt man das denn? Ich werde, glaube ich, versuchen, nur noch meine Zeit und Energie in die Entwicklung anderer zu stecken. Aktuell mache ich daraus ein Geschäft und bringe Leute weiter in konkreten Situationen und so. Und ich glaube, wenn ich 70 plus bin, dann werde ich sehr, sehr, sehr bewusst auswählen, mit wem ich meine Zeit verbringe und diese Menschen dann fordern und fördern. Das sind zwei Visionen, die ich habe. Ich mache da nicht viele Projekte. Sicherlich kann ich mich täuschen, aber das sind die zwei Visionen, die ich habe.
Sich sehr bewusst auszuwählen, mit welchen Leuten man seine Zeit verbringt. Ich glaube, damit kann man auch nicht früh genug anfangen.
Das ist ein neues Thema, ja.
Ja, neues Thema, definitiv. Ja, ich habe total Lust, wenn ich dann 80 bin, dich dann nochmal zu interviewen, wie du dann quasi als Opa, also quasi deine Rolle als Opa einnimmst für deine Enkel. Das ist ja quasi nahtlos angeknüpft an dem, was du jetzt bereits lebst, finde ich, habe ich so rausgehört.
Ich liebe Kinder halt. Es war irgendwie immer so. Aber nicht so in der Form, wie andere Kinder lieben. Ja, also ich habe eine Bekannte, die kann so Animationen mit Kindern machen. Ne? Die tanzt mit denen und macht mit denen und so. Und die sind die glücklichsten Kinder der Welt. Das bin ich nicht. Diese Art Mensch bin ich nicht. Aber Kinder zu ermutigen, das zu tun, was sie wollen, das ist das, was ich von meinem Papa auch irgendwie gelernt habe. Ja? Also dieses total ruhige, die Kinder machen lassen. Ja, da sein, ich mache da nicht rum. Ne? Ich packe mein Werkzeug auf und repariere mein Wohnmobil und der Kleine sitzt dabei und guckt sich das Taschenmesser an und so. Und klar kann er sich jetzt tödlich verletzen, aber das wird nicht passieren. Ich sitze daneben, ich habe das zur Not in der Hand, wenn er das falsch benutzt und so. Und du spürst dann diese Ruhe in den Kindern. Ne? Die puzzeln da rum, die räumen hin und her, die gucken sich das an, die hauen mit dem eine Sache auf der andere drauf und sind die glücklichsten Kinder der Welt. Und das ist das, was ich auch als Opa dann weitergeben will.
Großartig. Also haben wir die zweite Lebenshälfte noch jetzt hier zum Abschluss mit in den Fokus gerückt. Ich wünsche dir sehr, dass alles so kommt, wie du dir das wünschst und vorstellst. Und wenn nicht, weiß ich, dass du da wieder Rahmenbedingungen schaffen wirst, wo alles sich so entwickelt, dass ihr alle, nicht nur du, in der Familie wachsen und gedeihen könnt. Egal was kommt, Lockdown etc., dann geht ihr wieder auf die Reise.
Von sowas können wir ausgehen.
Ja, wundervoll. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auf deiner Reise mit mir hier zu sprechen über deinen Weg, über dieses wichtige Thema und dass du diesen Auftrag, wie ich finde, angenommen hast. Ja, also auch für Väter einfach mal dieses Thema in die Gesellschaft reinzubringen und mit ihnen gemeinsam zu überlegen, okay, wie finde ich eine Rolle für mich, für meine Kinder da zu sein und dann natürlich auch für sich das Leben einfach nicht in diesen, in dieser Zerrissenheit, sondern in einer Einheit zu führen. Mhm. Dankeschön.
Danke für deine Fragen und fürs Zuhören. Ja. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet, wie du sicherlich gemerkt hast. Und ich freue mich, wenn ich von deinen Hörern höre oder lese und wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg und deinen Podcast.
Dankeschön. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute. Ciao.
Danke. Tschüss.
Das war das Interview mit David Polte. Ja. Und habe ich zu viel versprochen? Ja, David ist ein super angenehmer Mensch und auch wenn wir uns gar nicht so oft sprechen, bin ich froh, dass er einfach da ist, dass er in dieser Welt ist und auch in meinem Leben ist. Denn von ihm aus geht eine sehr warme, liebevolle und gestalterische Energie, die andere Menschen sehr positiv beeinflusst. Das ist zumindest das, was mit mir passiert, wenn ich mit ihm spreche und das ist auch das, was ich beobachte, wenn er mit anderen Menschen interagiert. Und ich denke einfach, wir brauchen mehr denn je Menschen mit diesem Potenzial, die in der Lage sind, etwas aufzubauen, das konstruktiv und verbindend ist und eben Energie gibt. Ja, also David ist so eine richtige Energietankstelle, so empfinde ich ihn zumindest. Und ja, davon wünsche ich mir mehr. Und natürlich möchte auch ich selbst mehr und mehr zu einer Energiequelle werden und nicht anderen in meinem Umfeld die Lebensenergie rauben. Gelingt mir immer besser, aber auch nicht immer. Ja, und da darfst du vielleicht auch für dich mal schauen, ja, welche Rolle nimmst du für andere gerade ein? Bist du Energiegeber, bist du Energienehmer? Du findest alle Kontaktdaten zu David in den Shownotes. Folge uns auch gerne natürlich auf Instagram @dm.polte und @isabellbrandau und kommentier doch gerne die Folge unter dem Post. Und wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über ein Feedback und eine positive Bewertung bei iTunes und Apple Podcast. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit für dich und deine Gesundheit genommen hast. Bleibe gesund und bewusst, deine Isabel.